Es war auch sehr spannend für mich, jetzt auch rückblickend zu sehen. Ich bin dann so wie in eine Opferrolle gerutscht, so ganz bewusst wirklich. Ich bin das Opfer einer äußerst bösartigen Kreatur geraten. Wir haben auch Therapien gemacht und es war immer so, dass sie die Therapeuten instrumentalisieren konnte, um ihre Ziele zu verwirklichen. Also die Therapeuten hatten eigentlich nach ihrer Pfeife getanzt. Und dann bin ich mit ihren Dingen dort zum Therapeuten gegangen, zu unserem Paartherapeuten, habe gerade zu Beginn gesagt, ich hätte keine Lust, irgendeine Diskussion heute zu führen, die Beziehung sei zu Ende. Ich gehe jetzt und sie hat sich dann auch wieder lustig über mich gemacht, hat Sprüche gemacht, mich fertig gemacht, ich habe mich nicht provozieren lassen, habe die Sachen dort gelassen und bin weggegangen. Ich habe eine Therapieausbildung gemacht, ich habe so viele Sachen gemacht und ich habe das nie gesehen. Ich habe es nie gesehen. Nie. Und ich weiß nicht, ob sie mich wirklich jemals lieben konnte oder ob sie einfach mich nur benutzt hat, um als Energiezufuhr zu dienen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Ich bin Jennifer und begleite Menschen auf ihrem Weg aus destruktiven Beziehungsmustern. In diesem Podcast teilen Betroffene ihre persönlichen Geschichten. Geschichten, die oft viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Nach jeder Erzählung ordne ich zentrale Muster und Dynamiken ein, damit auch diejenigen, die solche Erfahrungen nicht selbst gemacht haben, die Auswirkungen besser verstehen und nachvollziehen können. Dabei verbinde ich fachliche Expertise, wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Erfahrungen. Es ist mir ein Herzensanliegen, über die Dynamik toxischer Beziehungen aufzuklären und Betroffene zu unterstützen. Jeder Mensch, dem ich mit meiner Arbeit helfen kann, indem ich Leid verkürze oder einen Ausweg aufzeige, bestärkt mich in meinem Engagement. In diesem Podcast sprechen wir offen über psychische und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, höre die Folge bitte nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass sie dir zu nahe geht. Zum Schutz meines heutigen Gastes habe ich Namen und einige identifizierende Details geändert. Ein wichtiger Hinweis zur heutigen Folge: Thomas schildert seine Erfahrungen mit einer Partnerin, deren Verhalten er als stark manipulierend, kontrollierend und emotional verletzend erlebt hat. Er berichtet, dass er erst durch die Beschäftigung mit Erfahrungsberichten, Podcasts und Videos zu destruktiven Beziehungsmustern erkannt hat, was in seiner Partnerschaft passiert ist. Diese Einordnung und die Begriffe, die Thomas verwendet, beruhen ausschließlich auf seiner persönlichen Wahrnehmung und den Erfahrungen, die er in dieser Folge teilt. Es handelt sich also um seine subjektive Sicht und nicht um eine medizinische oder psychologische Diagnose. Der Gast der heutigen Folge ist Thomas und er wird uns jetzt seine Geschichte erzählen. Thomas, schön, dass du da bist. Es erfordert ja auch viel Mut und Stärke, die eigene Geschichte öffentlich zu machen. Und ich habe da großen Respekt vor, dass du dich darauf eingelassen hast. Was hat dich denn dazu bewegt, deine Erfahrungen hier im Podcast zu teilen?
Also ich muss sagen, dass mir dein Podcast, Jennifer, sehr geholfen hat in meinem Prozess. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm, deine Worte, deine Analyse. Und das fand ich extrem hilfreich. Und dann habe ich einfach gedacht, dass ich meinen Beitrag hier auch machen möchte für Menschen, die in ähnlichen Situationen sind. Was mich zusätzlich motiviert hat, ist, dass es keinen Mann, der Opfer von Rassismus gewesen ist, auf deiner Liste hatte. Oder ja, der so klassisch eigentlich so meine Rolle eingenommen hatte. Und das hat mich zusätzlich motiviert. Und Dann ist ein weiterer Grund auch, dass ich denke, mit diesem Interview auch mir selber noch etwas mehr Klarheit zu geben. Ja, das sind eigentlich diese drei Sachen.
Ja, ganz vielen Dank. Der Podcast lebt natürlich genau davon, dass Menschen ihre Geschichten erzählen und ich sie im Podcast eben teilen darf. Thomas, magst du uns dann mal mitnehmen an den Anfang? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie hast du so die erste Zeit mit deiner Partnerin Lucia erlebt?
Ja, ich möchte dazu ein bisschen ausholen. Es ist so, dass ich vor 20 Jahren meine Frau kennengelernt habe und mit ihr auch dann ein Kind hatte und wir eigentlich eine Beziehung hatten. Also ich hatte eine Beziehung mit meiner Frau. Ich bin auch verheiratet mit meiner Frau. Und dann ging ich an einen Workshop, ich habe das öfters gemacht, so Persönlichkeitsentwicklungsworkshops, Tantra-Workshops habe ich besucht. Und da habe ich diese Lucia kennengelernt. Und ja, ich glaube, ich war da ein bisschen im Schmerz, ein bisschen einsam und dann bin ich so in der Nacht in ein Nebenzimmer gegangen, in diesem Kursort, und dort war ein Klavier, und dann habe ich Klavier gespielt und gesungen. Und dann ist sie dazugekommen und hat mitgesungen, und dann haben wir gemeinsam gesungen, ja. Und das war unheimlich schön, das war so toll, wir haben zusammen gesungen, haben uns in die Augen geschaut, und das war wirklich eine ganz, ganz, ganz schöne Zeit. Und dann haben wir uns dann zu Beginn heimlich getroffen. Also ich habe dann wie eine Affäre gehabt neben meiner Beziehung zu meiner Frau. Und wir haben uns getroffen, manchmal nur stundenweise irgendwo im Hotel, hatten Sex miteinander und haben uns ganz viel geschrieben, per WhatsApp, fast jede Stunde. Dann, das war extrem intensiv immer mit ihr. Und ja, das war so unsere Kennenlernphase. Wir haben uns dann immer auf mehr getroffen. Und meine Frau hat das irgendwann dann erfahren. Und weil sie meine Nachrichten gelesen hatte. Und dann ging eigentlich so, dass On und Off los, also dann habe ich dann aus schlechtem Gewissen habe ich dann diese Beziehung beendet. Und dann ist es wieder losgegangen nach 2 Wochen, weil einfach die Sehnsucht so groß war. Das haben wir dann ziemlich lange so gelebt. Und irgendwann, ich hatte einfach oft auch ein schlechtes Gewissen, und irgendwann nach einigen Jahren kam dann so die Vorstellung, ich will einfach kein schlechtes Gewissen mehr haben. Also das geht nicht. Und da habe ich meiner Frau gesagt, ich möchte das offen leben. Also ich möchte offen diese Liebesbeziehung mit der Lucia leben, und ich möchte aber gleichzeitig auch mit ihr in Beziehung sein. Und das hat eigentlich die Lage für mich so ziemlich entspannt. Und mit dem habe ich jetzt eigentlich vielleicht 5, 6 Jahre so gelebt. Ja.
Könntest du mit ein paar Sätzen darauf eingehen, wie deine Frau darauf reagiert hat? Ich stelle mir vor, dass das für sie womöglich auch nicht ganz leicht war, das zu akzeptieren.
Ja, für meine Frau war das sehr schwierig. Sie war dann teilweise ganz wütend auf mich, als sie das herausgefunden hatte jeweils. Und ich hatte dann ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie auch dann das nicht ganz richtig fand. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so die Haltung, ja, wir können auch mehrere Menschen lieben, das ist jetzt nicht irgendwie schlecht grundsätzlich. Bin mir aber auch nicht mehr so sicher, ob das einfach auch nur ein ein Ding ist, um sich von irgendetwas abzuspalten oder irgendwie eine. Ja, es war sehr schwierig für sie. Sie konnte dann aber irgendwie damit umgehen. Sie ist eine sehr stabile Person mit ganz viel Boden. Sie konnte damit umgehen und war dann auch immer öfters mit meinem Sohn alleine dann auch. Und das hat ihr Machen war mächtig. Fand sie gar nicht toll. Aber irgendwie konnte sie damit umgehen und konnte genügend gut für sich schauen, sodass dass die Beziehung mit meiner Frau immer weiterlief. Also sie hat mich nie irgendwann vor die Tür gestellt, es ist fertig, jetzt Schluss. Du musst gehen.
Okay, vielen Dank. Und wie ging es dann mit Lucia weiter? Du hast gesagt, ihr habt dann die Beziehung 5, 6 Jahre offen leben können.
Ja. Wir haben sogar zusammen gearbeitet und wir haben selbst auch Kurse gegeben in Persönlichkeitsentwicklung. Und das hat eigentlich ganz flockig, locker und freudvoll begonnen zuerst. Sie hat das sehr genossen, ist auch aufgeblüht in diesen Situationen, wo sie da mit mir diese Kurse leiten konnte. Und sie hat dann zu Beginn gesagt, ja, weißt du, ich mache das einfach total gerne und wenn du mir etwas gibst, ein bisschen Geld gibst, dann ist es gut für mich, aber ich brauche nichts, ich habe einfach Freude, dich zu unterstützen. Genau, das ist so gelaufen und dann war eigentlich der erste große Konflikt ist dann gekommen, der erste wirklich große Konflikt. Dass sie mir dann nach so einem Kurs, wir haben nicht so viele gegeben, aber nach so einem Kurs hat sie mir dann, habe ich ihr etwas Geld gegeben und dann hat sie mir gesagt, ja, sie fände das nicht in Ordnung, dass ich ihr so wenig zahle für ihren Einsatz, den sie da leistet und hat mich extrem unter Druck gesetzt, hat dann auch gesagt, ja, ihre Freundinnen hätten das alle auch total daneben gefunden und sie könne also nur mit Menschen auf Augenhöhe arbeiten. Wenn ich eine Assistentin will, dann sei sie nicht die richtige. Und hat mir auch angedroht, wenn ich sie nicht so partizipieren lasse, wie sie das will, dass sie dann auch keine Lust an einer Beziehung hätte. Ja, das hat mich in totale Not gebracht dann eigentlich. Ich versuchte dann das irgendwie so zu analysieren und zu überlegen, ja, wie viel arbeite ich für diese Kurse mit Vorbereitung und allem zusammen? Und wie viel macht sie? Und dann habe ich so eine Rechnung versucht zu machen und ich hatte immer das Gefühl, dass ich ihr zu wenig gebe. Dass dieses Gefühl, dass ich ihr zu wenig gebe, dass ich zu kleinlich bin, zu wenig großzügig, habe ich immer das Gefühl in ganz, ganz vielen Situationen. Und ja, gab dann auch Streitereien, wie die Kurse auszusehen hätten, was die Inhalte sind. Und das war so anstrengend. Also wir wollten eigentlich eine liebevolle Affäre schaffen, in dem die Menschen sich öffnen können und von sich erzählen können, Prozesse machen. Am Abend vor dem Kurs hatten wir eine Meinungsverschiedenheit, dann hat sie eine Nacht lang nicht mit mir gesprochen, hat mich mit Silent Treatment behandelt, hat mich beleidigt, hat mich ausgelacht und mich klein gemacht und das war wirklich die Hölle. Es ist zweimal dazu gekommen, dass ich wirklich die Polizei rufen wollte und sie von meinem Grundstück, das Seminarhaus ist auf meinem Grundstück, wegweisen wollte. Ich habe dann dort angerufen zweimal, es hat niemand abgenommen gerade und irgendwie habe ich dann aufgehängt. Ich hatte doch nicht ganz die Energie, da wirklich weiterzugehen, bis zum Ende zu gehen.
Kannst du uns, Thomas, in so eine Situation mal mitnehmen? Was ist genau passiert? Was hat dich dazu gebracht, die Polizei anrufen zu wollen? Und vielleicht auch, was hat dich dazu gebracht oder davon abgehalten, es dann tatsächlich durchzuziehen?
Ja, es hörte einfach nicht auf. Es hörte nicht auf. Also sie wollte ihr Ding und ich habe da gespürt, dass das für mich nicht geht. Sie hat Übungen vorgeschlagen, die mit denen ich nicht einverstanden war, die mir zu grob waren. Auch ihr Führungsstil in der Gruppe war mir zu grob, zu wenig feinfühlig. Und das habe ich kritisiert und das wollte ich nicht machen. Und dann hat sie mich eben klar, hat mir gesagt, ich sei gar nicht in der Lage, das zu beurteilen. Sie hätte viel mehr Erfahrung hier. Sie wisse, das sei mein Problem, dass ich mich nicht auf andere Sachen einlassen könne. Sie hätte das eigentlich schon immer gewusst, dass ich nicht in der Lage bin, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also sie hat eine immer Schuld um Kehr gemacht. Also das ist so, dass ich immer verantwortlich war für die Sachen, die sie nicht gut fand, oder? Also ich war an allem schuld, immer, und es ist immer mir zu verdanken, dass wir Streit hatten. Sie hat sich dann auch lustig gemacht darüber, dass ich die Polizei rufen wollte. Das sei ja wirklich zum Lachen. Das sei ja, wenn wir das jemandem erzählen würden, die würden ja wirklich das Gefühl haben, ich sei nicht normal. Es war wirklich dieses, mich so klein zu machen und fertig zu machen. Und ja, in diesem Moment, als ich die Polizei angerufen habe ich dann noch, als das nicht gerade geklappt hatte, habe ich noch meine Frau angerufen und mit ihr das besprochen. Und das Erstaunliche war dann, habe einfach gesagt, du, ich brauche jetzt Zeit, ich gehe spazieren. Und bin dann spazieren gegangen, nach 2 Stunden zurückgekommen. Und es war, als wäre nichts gewesen. Alles ist so gelaufen, wie es für mich auch okay war. Und wir konnten das Thema nie mehr anschauen. Das war oft so, wenn ich dann auf Distanz ging mit ihr. Also wenn ich wegging, für mich schaute und wieder kam, dann war, wie wenn nichts gewesen wäre. Das war wirklich krass. Wir hatten auch mal es ging mal um Geld. Ich habe ihr viel Geld gegeben, um eine Wohnung zu kaufen. Und für ein halbes Jahr, und ich habe aber etwas mehr Zeit ihr gegeben, um das zurückzuzahlen, weil ich dachte, ja, ich will sie nicht unter Druck setzen. Und nach 3/4 Jahr war es mir ein bisschen mulmig. Und dann habe ich ihr so gesagt, eben, ich hätte Angst, dass ich das Geld nicht rechtzeitig bekommen würde und daraus würden mir unter Umständen große Probleme entstehen. Und ich wäre froh, wenn sie da einfach wirklich schauen kann, dass sie möglichst bald mir das Geld zurückzahlen kann. Und da wurde sie auch so aggressiv, sie hat mich ignoriert, ausgelacht, fertig gemacht. Wir waren da in einem Seminarhotel, wo sie selber ein Seminar geleitet hatte. Und das war so schwierig. Die ganze Nacht ist sie von mir abgedreht, gewesen, hat irgendwie irgendwo hingeschaut. Und ja, wir gingen nach dieser schwierigen Nacht, in der wir ganz wenig geschlafen haben, gingen wir dann in den Frühstücksraum. Und dort waren andere Leute. Und dann war das. Der ganze Konflikt war weg. Es war wie ein Schalter, den sie umlegen konnte. Und dann war sie wirkte empathisch, eloquent, wach und freundlich irgendwie. Das war alles weg. Und das hat mich schon extrem irritiert. Und das war auch so ein Ding, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich wirklich nichts falsch gemacht. Da habe ich mir gesagt, Thomas, da hast du nichts falsch gemacht. Das war wirklich alles korrekt und es ist absolut nicht in Ordnung, wie sie sich in dieser Situation verhalten hatte. Genau. Und
Was hast du mit dieser Erkenntnis gemacht für dich?
was habe ich damit gemacht? Und ich habe dann noch was gemacht, genau. Ich habe dann gedacht, jetzt muss ich da genauer forschen. Jetzt will ich genauer forschen, wie das mit dieser Wahrheit ist, von Lucia, wie das wirklich ist. Und wir machen zusammen eine Ausbildung in Persönlichkeitsentwicklung. Und dort gibt es einen Chat und dort hat sie hineingeschrieben, was sie alles für Fähigkeiten hat, für Ausbildungen in diesem Bereich, in dem sie auch arbeitet. Und das war so ein Text, der war vielleicht 40 Ausbildungen oder 30 Ausbildungen, die sie da aufgeführt hat und sich erklärt hat, dass sie in jedem kompetent sei. In Trauma, in Traumasachen, in Psychologie, in systemischer Psychologie hat sie Kurse gemacht und alles zusammen. Das ist dann so dagestanden. Und das habe ich gelesen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nimmt es mich ja doch Wunder, wenn ich mal da ein bisschen an dieser Fassade kratze, genau. Und dann habe ich öffentlich hineingeschrieben in diesen Chat, dass ich staune, was sie da für eine Fassade hier präsentiert, oder ich hätte das Gefühl, es sei eine Fassade. Ich könnte mir vorstellen, dass das unheimlich anstrengend ist, diese Fassade da aufrechtzuerhalten und immer zu zeigen. Und ich habe noch Leonard Cohen zitiert in diesem Post und habe geschrieben, "There is a crack in everything, that's where the light gets in." Und das war dann nach ganz, ganz vielen Sachen. Also wir hatten wirklich viele, viele, viele Konflikte mit Silent Treatment. Und da hat sie mich nach 3,5 Wochen hat sie mich dann mit Silent Treatment bestraft. Sie hat sich nicht mehr gemeldet, nicht mehr geschrieben. Kein nichts mehr. Wir haben dann uns das erste Mal bei einem Paartherapeuten getroffen und das zweite Mal war das dann dort. Das war dann auch immer sehr schwierig. Wir haben auch Therapien gemacht und es war immer so, dass sie die Therapeuten instrumentalisieren konnte, um ihre Ziele zu verwirklichen. Also die Therapeuten hatten eigentlich nach ihrer Pfeife getanzt und haben mir das gesagt, was sie gerne von mir haben wollte. Und das waren ausgewiesene Therapeuten, das waren ausgezeichnete Therapeuten, die ich einfach sehr schätze, aber auch die sind ihr auf den Leim gegangen, so wie viele andere auch. Genau, und dann das kurz dazu, und dann habe ich gelitten. In diesen 3,5 Wochen habe ich gelitten, geweint ganz viel, habe ihr jeden Tag eine kurze Nachricht geschrieben, ein Foto geschickt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, hey Thomas, es ist ja eigentlich viel entspannter, das Leben, wenn du hier nicht in Kontakt bist mit der Lucia. Und das war dann so ein Wendepunkt, dass ich gemerkt habe, es geht mir besser, wenn ich keinen Kontakt mit ihr habe. Und dann habe ich mich entschieden, diese Beziehung mit Lucia zu beenden, habe all ihre Sachen, die ich noch hatte, an dieses Paargespräch mitgenommen. Ich hatte zu dieser Zeit auch noch psychologische Betreuung. Ich hatte eine sehr gute Therapeutin, die mich dabei unterstützt hatte, die genau verstanden hat, was da abläuft. Und dann bin ich mit ihren Dingen dort zum Therapeuten gegangen, zu unserem Paartherapeuten, habe gerade zu Beginn gesagt, ich hätte keine Lust, irgendeine Diskussion heute zu führen, die Beziehung sei zu Ende. Ich gehe jetzt und sie hat sich dann auch wieder lustig über mich gemacht, hat Sprüche gemacht, mich fertig gemacht, ich habe mich nicht provozieren lassen, habe die Sachen dort gelassen und bin weggegangen. Und es war auch sehr spannend für mich, jetzt auch rückblickend zu sehen. Ich bin dann so wie in ein Opfer, eine Opferrolle gerutscht, so ganz bewusst, wirklich. Ich bin das Opfer einer äußerst bösartigen Kreatur geraten. Es ist wie, wenn man etwas unbedingt will und es nicht bekommt. Das ist mit Schütteln im Körper, mit Schmerz, mit Weinen, da hatte ich das durchgemacht. Und irgendwann, nach 2 Wochen, nach dieser Trennung, ist meine Energie gekommen, mein Sprudeln. Es war wirklich wie ein Sprudeln, eine neue Freiheit, eine neue Kreativität. Und ja, das war wirklich gewaltig. Und von dem Moment an, als ich diesen kalten Entzug durchgemacht hatte, war auch die Anziehung zu Lucia wie weg. Das war wie weg. Es ist keine Anziehung mehr da. Und ja.
Kannst du greifen, Thomas, was dir dabei geholfen hat, diese Zeit, also diesen Entzug zu überstehen und auch diesen Entschluss zu fassen, nach diesen 3,5 Wochen Silent Treatment zu sagen, nein, jetzt ist Ende, ich mach das nicht mehr mit?
Ich hatte Glück, dass ich Zeit hatte. Ich bin freiberuflich inzwischen und hatte da nicht so viel zu tun oder ein Projekt musste warten. Ich konnte mir wirklich Zeit nehmen, mich mit mir persönlich auseinandersetzen. Ich habe dann auch verschiedene Videos über Narzissmus geschaut. Ich kannte damals deinen Podcast noch nicht, aber es gibt auch andere spannende Webseiten und Filme auf YouTube, die mir sehr geholfen haben, das zu verstehen. Und ich habe dann einfach, ja, ich habe das verstanden. Ich habe wirklich verstanden. Es war mir nie so bewusst, wie das Verstehen, wie wichtig das ist für so einen Prozess. Ich habe immer gedacht, nee, das ist nicht so bedeutungsvoll. Aber ich glaube, es ist wirklich bedeutungsvoll, dass wir das verstehen, dass ich das verstehen konnte. Und mit diesem Verstehen konnte ich auch den Schmerz irgendwie aushalten, weil ich gewusst habe, da stimmt etwas überhaupt nicht. Und meine Frau hat mich unterstützt, meine Freunde haben mich unterstützt, diese Psychologin hat mich unterstützt. Ja, und das war so der Prozess. Und es war auch sehr spannend für mich, jetzt auch rückblickend zu sehen. Ich bin dann so wie in ein Opfer, eine Opferrolle gerutscht, so ganz bewusst, wirklich. Ich bin das Opfer einer äußerst bösartigen Kreatur geraten, habe mich aussagen lassen. Das war damals so mein Wissen. Und mit dem bin ich da gewesen. Und irgendwann in diesem Prozess ist mir bewusst geworden, dass meine Mutter genau gleich mit mir umgegangen ist. Dass meine Mutter mich dauernd manipuliert hat, klein gemacht hat und ich von ihr total abhängig wurde. Und dass das eigentlich einfach die Fortsetzung von meiner Mutterbeziehung war. Und der ganze Schmerz, den ich durchgelebt habe, war eigentlich der Schmerz, den ich bei meiner Mutter schon hatte, weil ich die Liebe nicht so bekommen habe, wie ich sie eigentlich gebraucht hätte. Ja, es berührt mich jetzt gerade sehr, wenn ich das sage. Das war so, diese Verbindung von der Beziehung zu meiner Mutter, das hat mir wirklich nochmals die Augen geöffnet. Ja.
Das heißt, das war auch etwas, was dir bis zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht bewusst im Gedächtnis war, dass diese Beziehung zu deiner Mutter oder der Mangel, den du da als Kind erlebt hast, noch nachwirkt?
Ja, das ist, finde ich, auch eine spannende Erkenntnis, die ich jetzt bekommen habe in den letzten Wochen, dass wir ja in solchen Elternbeziehungen zuerst einfach mal sehen, was die falsch gemacht haben. Und dann sehen wir vielleicht zu einem späteren Punkt, was uns gefehlt hätte. Und dann hat es bei mir lange, lange, lange aufgehört. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass das mit mir etwas gemacht hat. Dass wie ich in der Welt bin, wie ich interagiere mit den Menschen, wie ich in Konfliktsituationen mich verhalte, dass das aus diesem Mangel in der Kindheit entstanden ist. Und ja, das berührt mich jetzt gerade sehr, wenn ich das so sage, weil das ist sehr neu noch und ja, es ist nicht ein kognitives Verstehen einerseits auch, aber wirklich auch spüren, dass da ein etwas nicht mir nicht mitgegeben wurde auf meinem Lebensweg, unter dem ich bin jetzt über 55 so viele Jahre einfach mein Potenzial nicht ausschöpfen konnte.
Wie gehst du mit dieser Erkenntnis jetzt um? Wie willst du weiter vorgehen damit? Hast du da einen Plan für dich?
Ja, ich habe schon einen Plan. Ich habe jetzt unheimlich viel Energie. Und irgendwo schreibst du, ich habe ja Fragen von dir gekriegt, und irgendwo schreibst du, wie hat dich die Beziehung verändert? Und ich würde sagen, mich hat die Beziehung zu der Lucia nicht verändert. Das ist ja noch das Erstaunliche dran. Mich hat sie nicht verändert. Ich war immer schon so. Ich war immer schon so, dass ich in schwierigen Situationen versucht habe zu vermitteln, meine Ideale aufgegeben habe, einfach mich angepasst habe, irgendwie versuchte einen Mittelweg zu finden und nicht in der Lage war, Sachen, die mich stören, anzusprechen, Konflikte auszutragen. Das war nicht in der Lage, war ich nicht in der Lage. Also die Beziehung zu der Lucia hat mich nicht verändert, aber hat mich wie in meiner Entwicklung behindert. Ich konnte mich nicht entwickeln. Ja, und wie ich jetzt damit umgehe, ich kann dir sagen, ich habe so einen Power. Ich habe so einen irren Power im Moment. Das ist unglaublich. Ich kann sagen, was ich fühle und denke und den Leuten mitteilen auf eine Art, wie ich das nie geträumt hätte. Ich könnte das machen. Ich kann mit Meinungsverschiedenheiten, auch mit unterschiedlichen Standpunkten leben. Ich muss mich überhaupt nicht mehr anpassen. Ich hatte letztens auch in einer Gruppe eine Situation, wo ich der Einzige war, der komplett anderer Meinung war wie die anderen. Die fanden alle das sei eine super Sache. Ich fand es einfach nicht in Ordnung und nicht toll. Und ich konnte einfach damit sein, konnte das sagen und die fanden das blöd und fanden mich ein Spielverderber oder so. Aber ich konnte einfach damit sein und das ist so toll. Das ist wie wenn mein Leben eine neue Dimension, und das berührt mich jetzt gerade sehr, wie mein Leben eine neue Dimension bekommen hätte. So wie wenn ich irgendwie jetzt erst in diesem Alter eigentlich weiß, was möglich ist, was Menschen erschaffen können und wie sie funktionieren müssen, damit sie ihr Potenzial nutzen können.
Ganz große Erkenntnis, Thomas. Wahnsinn. Gab es auf diesem Weg zu diesem neuen Selbst oder zu dieser zusätzlichen Dimension etwas, das du vielleicht den Zuhörenden mit auf den Weg geben kannst, was sie selbst sich noch einmal anschauen können oder erlernen können, um vielleicht auch an diese Stelle zu kommen, weil ganz, ganz viele, mit denen ich für den Podcast spreche und im Rahmen meiner Arbeit spreche, haben ein ganz, ganz ähnliches Thema. Sich zu verbiegen, sich anzupassen, sich ein Stück weit vom toxischen Partner, von der toxischen Partnerin erziehen zu lassen, dahingehend immer kleiner und leiser zu werden. Wie hast du das geschafft, diese Dimension deinem Leben hinzuzufügen?
Ja, es braucht Mut. es braucht wirklich Mut, das zu machen. Und man muss nicht das Gefühl haben, dass man das ohne Angst tun kann. Die Angst ist an jedem, an jeder Stelle. Das habe ich auch gemerkt. Und wenn man so neue Ebenen des Seins erforscht, kommen sie einem völlig unwirklich und falsch vor. Das ist einfach auch eine Tatsache. Das ist wie wenn, es ist einfach ganz neu. Und man hat dann manchmal das Gefühl, ah, ich bin falsch, weil ich mich so komisch fühle in dieser Situation. Und sich davor nicht beirren zu lassen. Wirklich einfach gewisse Sachen genau anzuschauen, und zwar ganz genau, was war jetzt da genau, was wollte ich sagen, und diese Konflikte lernen auszuhalten. Dieses Ding und zu wissen, dass der Verstand eigentlich sehr beschränkt ist, oder der Verstand, meine Erfahrung ist, dass der Verstand immer das reproduziert, was er kennt. Und das ist irgendwie etwas, was über den Verstand geht. Das ist etwas Höheres irgendwie, wie so ein Verstehen, dass es da eine Wahrheit gibt, die mein Verstand noch nicht wirklich kennt. Ja. Und da dran zu bleiben, einfach dran zu bleiben. Und was mir auch noch geholfen hat in diesem Prozess, ist, dass ich dann, als ich die Beziehung beendet hatte, hatte ich auf einmal Angst, dass alle Menschen mich total blöd finden, dass ich irgendwie nicht zu wenig gut reflektiert wäre, dass ich den Problemen ausweiche, dass ich zu wenig Verantwortung für die Situation übernehme. Ich hatte wirklich Angst, als Aussätziger behandelt zu werden von der Gesellschaft. Und das ist auch ein ganz tiefes Trauma, meiner Meinung nach, in dieser Situation. Ich habe dann wirklich Einzelgespräche geführt. Ich habe vorher erzählt, wie diese Therapeutinnen sich instrumentieren lassen haben. Und ich hatte große Angst, diese Gruppe wieder zu treffen, diese Therapeutinnen zu treffen. Und ich habe das Gespräch gesucht mit ihnen. Ich habe mit jeder einzelnen von dieser Therapeutin habe ich eine Stunde gebucht, habe sie bezahlt und habe meine Situation in Ruhe dargelegt, wie ich das sehe. Und habe dann auch, das berührt mich jetzt sehr auch viel Unterstützung bekommen von diesen Menschen. Das war wirklich sehr schön. Ich habe es vielen Menschen erzählt Ich glaube, wir müssen das erzählen. Das muss wirklich erzählt werden. Das muss in die Welt hinausgetragen werden, was da für Prozesse hinter verschlossenen Türen ablaufen. Das ist ja wie den Vorhang öffnen. Und auch wenn sich der Partner oder die Partnerin oder die Lucia bloßgestellt fühlt, wenn sie argumentiert, dass das geht die anderen nichts an oder so. Wir brauchen diese Unterstützung, damit wir uns aus diesem Gefängnis befreien können.
Das heißt, Thomas, wenn ich das richtig verstehe, diese Paartherapeuten, bei denen du und Lucia auch zu Paargesprächen gewesen seid, sind auch Teil dieser Ausbildungsgruppe, dieser WhatsApp-Gruppe, in der ihr da auch beide gewesen seid.
Genau. Und
Und mit denen hast du auch noch mal im Nachgang gesprochen und deine Situation erklärt. Konnten sie dann anders auf diese Situation blicken? Konnten sie selbst auch erkennen, dass sie von Lucia dann ein Stück weit in die Irre geführt wurden?
sie haben einfach argumentiert, dass sie die Situation nicht so erkennen konnten. Weil sie uns zu wenig gut gekannt haben. Wir haben nicht viele Sitzungen dort gehabt. Wir haben bei jemandem zwei und bei einer anderen Person nur eine Sitzung gehabt. Und dass sie sich wirklich instrumentieren haben lassen, sie sind dann da nicht so drauf eingegangen. Das war mir nicht so bewusst damals, als ich mit denen das Gespräch geführt habe, dass sie sich wirklich instrumentieren haben lassen. Das ist mir aber in den letzten Tagen total bewusst geworden. Da ist etwas passiert, was einfach eigentlich einem Therapeuten nicht passieren dürfte, dass er irgendetwas so sagt, wie sich der andere zu verhalten hätte aufgrund irgendeines Eindrucks von einer Person. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich denen nochmals schreiben möchte oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Aber wir schreiben auch immer so Protokolle, wie es uns geht, und die lesen wir dann alle in der Gruppe. Und dort habe ich ziemlich ausgepackt. Also es geht mir nicht darum, ihr was auszuwischen, aber einfach diese Gruppe, das ist so eine sehr vertrauensvolle Gruppe und ich nehme da kein Blatt mehr vor den Mund. Ich spreche alles an und ich konfrontiere alle damit. Und das ist für mich eine super Übung, für mich einzustehen. Das ist das Herausforderndste, was es gibt, irgendwie dann wieder mit so jemandem, der mich so lange mit emotionaler Gewalt beeinflusst hat, diesen Menschen in der Gruppe zu haben und zu sehen, wie der versucht, die anderen zu instrumentalisieren, dass sie auf mich losgehen und ich dann meine Haltung äußern kann und ein Protokoll schreiben kann, in dem dass ich klar darlegen kann, wie ich das wahrnehme. Und das, ja, man kann das nicht, vielleicht nicht vorstellen, aber das gibt einem so Kraft. Ich hatte solche Angst, dorthin zu gehen und der Lucia wieder zu begegnen. Und es gab sogar einen Moment, wo wir uns nahe kamen, nochmals. So ein Moment, in dem sie total verzweifelt war und hilflos. Da habe ich mich zu ihr hingesetzt und wir haben uns gehalten und auch umarmt. Und dann, als es gewesen war, hat mein ganzer Körper begonnen zu zittern. Und ich hatte wieder das Gefühl gehabt, die Gefängnistür ist wieder zugegangen. Ich bin wieder gefangen in dem drin. Und das hat dann 1, 2 Stunden gedauert und dann wurde mir einfach bewusst, dass meine Gedanken das Gefängnis sind. Es gibt überhaupt gar nichts, was mich gefangen hält in dieser Beziehung. Wir sind dann nach diesem Kurs noch was essen gegangen und haben geplaudert und sogar Hände gehalten und und haben sogar abgemacht einen Termin, dass wir uns treffen würden. Und dann bin ich nach Hause gefahren, gemerkt, nee. Es war vor allem etwas, was mich so irritiert hat. Ich habe dann auf diesem Spaziergang gesagt, dass für mich so Silent Treatment, das geht für mich gar nicht. Also das geht für mich nicht. Also das will ich nie mehr erleben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte das eben gemacht, weil ich das gemacht hätte und ich müsse eben verstehen, dass sie so reagieren würde, wenn ich das mache und so, das sei normal. Genau. Ja, und da habe ich zu Hause bin ich in mich gegangen und habe geschrieben, dass ich sie nicht mehr sehen möchte. Ja, das sind wirklich das war ziemlich herausfordernd in dieser Gruppe. Und ja, das Erstaunliche ist für mich, dass die Anziehung weg ist. Das ist irgendwie verrückt. Das war keine Liebe, unsere Anziehung. Das war irgendwie, das war unsere Verletzungen irgendwie haben uns angezogen. Das war keine Liebe. Und dass das jetzt mich nicht mehr bestimmt, das ist schon ein großes Geschenk, dass ich wieder die Wahlfreiheit habe. Ich habe die Freiheit, so zu gehen, links oder rechts zu gehen. Das ist nichts. Also ich muss.
Akzeptiert Lucia diese Trennung oder versucht sie, dich umzustimmen? Gibt es da ihrerseits noch Manipulationsversuche oder
Ja,
ähnliches?
sie hat mir dann geschrieben, sie solle doch den Termin noch nicht absagen ich soll mir Zeit lassen und dann habe ich ihr geschrieben, dass sie könne mir ja dann mal schreiben, wie sie jetzt da zu diesem Thema steht, das ich gesagt habe und vielleicht könnten wir uns dann mal treffen und so. Aber sie wollte dann wieder mit mir ins Thermalbad und solches Zeug. Ja, es ist so zweischneidig. Auf der einen Seite erzählt sie allen außenrum, was für ein komischer Kauz sei und unzuverlässig, unverlässlich. Und auf der anderen Seite versucht sie mich wieder, ufern, sagt man ja, dem wieder anzubeziehen. Genau.
Thomas, wenn du heute auf diese Beziehung zurückblickst mit Lucia, wie fühlst du dich damit und gibt es vielleicht auch Dinge, die du in der Rückschau lieber anders gemacht hättest oder verändern würdest, wenn du noch mal in so eine Situation kommen würdest?
Ja, ich würde alles anders machen. Ich würde alles anders machen. Aber dazu braucht es zuerst mal die Freiheit, es anders machen zu können. Ich würde alles anders machen. Es war toxisch von Anfang an bis zum Schluss. Es war nur toxisch. Alles. Und ich weiß nicht, ob sie mich wirklich jemals lieben konnte. Oder ob sie einfach mich nur benutzt hat, um als Energiezufuhr zu dienen. Was ich sicher auch geschätzt habe, ist, dass sie mich auch ein bisschen auf ihr Podest genommen hat, das ich für sie gebaut hatte. Ich würde alles anders machen. Ich würde. Aber die Sache ist so, dass ich ja so angezogen war von ihr, dass ich war ja gar nicht frei. Aber was will ich? Ich habe eine Therapieausbildung gemacht, ich habe so viele Sachen gemacht und ich habe das nie gesehen. Ich habe es nie gesehen. Nie. Was meine Mutter mit mir gemacht hat, habe ich nie gesehen. Was es mit mir gemacht hat. Ich würde mit mehr Menschen darüber sprechen. Ja. Das ist, glaube ich, das Ding, das ist ja immer so ein Ding, die versuchen ja dann, irgendwie wie so eine Intimität zu schaffen, eine Zweierintimität, wo diese Gewalt stattfindet. Und diese Räume sind dann für andere unsichtbar und nicht wahrnehmbar. Das würde ich ganz anders machen. Ich würde es schneller mit anderen Leuten solche Vorkommnisse besprechen, mit Profis, die wirklich gute Therapeuten, die das erkennen können. Und ich würde wirklich erzählen, was ich erlebt habe. So wie ich das jetzt hier mache in diesem Podcast mit Jenny, dass ich sagen würde, dass ich das transparent mache, dass ich diese Türen öffne und andere hineinlasse, teilzuhaben und eben es mir widerfährt und daraus denke ich, können wir heilen.
Das heißt, Thomas, das wäre auch dein Tipp an Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie du, darüber zu sprechen? Oder gibt es da noch etwas anderes, was du diesen Menschen mitgeben möchtest, wenn sie uns heute vielleicht zuhören?
Ja, das ist etwas, was ich einfach, was schwierig zu formulieren ist, was mir so immer so wichtig scheint in solchen Sachen, auch bei mir jetzt, dass es eine Welt gibt, die wir in so gefangen sind, einfach nicht sehen können. Und dass wir wie auch, ja, dass ich jetzt hier auch sagen kann, es gibt diese andere Welt, es gibt diese freie Welt, wo wir völlig lebendig und frei sein können und wirklich uns ausdrücken können mit unseren tiefsten Sorgen in Öffentlichkeit mit anderen Leuten. Das gibt es und das ist wirklich wichtig, das zu wissen, dass es das gibt. Auch wenn man selber meint, das gäbe es nicht, es gibt's. Und das wäre so mein Beitrag, auch irgendwie dahingehend, dass man eben erzählt, einfach erzählt und dann schaut, was sagen die anderen Leute, was passiert, wenn ich das erzähle.
Ja, vielen Dank, Thomas, und sehr, sehr spannend, dass du uns da mitgenommen hast in deinen Weg und deine Geschichte. Gibt es noch etwas, das dir noch wichtig ist anzusprechen, das wir bisher noch nicht thematisiert haben?
Es kann ganz, ganz, ganz lange dauern, bis man das realisiert. Und es ist oft auch mit einem großen, also bei mir war das so, dass es mit ganz viel Scham behaftet war, diese Thematik. Also, ich mache selber Gruppen, ich begleite teilweise Menschen und dass mir das passiert ist, dass ich so lange so blind war, das konnte ich lange nicht wahrhaben. Auch diese Scham, dass mir das passiert ist. Ja, dass man das davor nicht zurückschrecken soll, trotzdem, es trotzdem zu erzählen, sich trotzdem damit zu zeigen. Ja, das ist. Es gibt ja gute Scham, sagen einige, und falsche Scham. Das ist sicher. Ich weiß auch den Unterschied nicht so genau, aber es ist sicher falsch, sich dafür zu schämen. Und wenn ich das so sage, dann berührt mich das ganz tief. Es ist wirklich. Wir müssen uns nicht schämen dafür, für unseren Anteil, den wir an diesen toxischen Beziehungen mitgebracht haben. Wir haben auch einen Anteil, sonst wäre das nicht passiert. Dazu zu stehen und das anschauen zu können, das möchte ich dir auf den Weg geben.
Vielen Dank, Thomas. Deine Geschichte, deine Erzählung hat heute vielen anderen Betroffenen eine stellvertretende Stimme gegeben. Und ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar, dass du diese Erfahrung geteilt hast und anderen Menschen, den Zuhörenden hier, einen Teil deiner Kraft übermittelt hast und einen Weg aufzeigst, wie sie daraus finden können. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Anhand von Thomas' Geschichte werden typische Muster toxischer Beziehungen deutlich. Die Beziehung beginnt mit einer intensiven, fast magischen Phase, kippt aber bei ersten Konflikten schnell in Abwertung, Beleidigungen und emotionalen Rückzug, das sogenannte Silent Treatment. Nach solchen Eskalationen scheint dann plötzlich wieder alles normal und wunderbar, was für große Verunsicherung sorgt. Thomas erlebt immer wieder, dass ihm unabhängig vom tatsächlichen Verlauf die Verantwortung für Konflikte zugeschoben wird. Diese Schuldumkehr ist eine häufige Manipulationstaktik, die das Selbstvertrauen und die eigene Wahrnehmung schwächt. Auffällig ist auch, dass selbst erfahrene TherapeutInnen von seiner Partnerin für ihre Zwecke eingenommen werden, während sie nach außen eine kompetente und empathische Fassade aufrechterhält und im Privaten aber emotionale Gewalt ausübt. Die Beziehung schwankt zwischen intensiven, schönen Momenten und Phasen von Abwertung und Distanz. Diese unvorhersehbare Abfolge verstärkt paradoxerweise die emotionale Bindung. Viele Betroffene fühlen sich regelrecht süchtig nach den guten Momenten. Es kann also ein sogenanntes Trauma-Bonding entstehen, das das Verlassen der Beziehung besonders schwer macht. Thomas erkennt, dass seine Beziehung zu Lucia eine Fortsetzung der Beziehung zu seiner Mutter ist, die ihn schon in der Kindheit manipuliert und abgewertet hat. Solche früh erlernten Bindungsmuster prägen, wie wir Nähe und Konflikte und auch unseren Selbstwert erleben. Viele dieser Themen habe ich in den vergangenen Folgen bereits genauer erläutert, also hör auch da gerne noch einmal rein. Heute möchte ich besonders auf das Thema Scham eingehen. Thomas beschreibt sehr offen, wie ihn die Scham begleitet hat. Scham darüber, die toxische Dynamik so lange nicht erkannt zu haben. Scham über das eigene Nichthandeln. Scham darüber, dass er selbst als Therapeut arbeitet und es dennoch nicht erkannt hat. Scham ist in toxischen Beziehungen weit verbreitet und sie wirkt auf mehreren Ebenen. Sie hindert Betroffene daran, über das Erlebte zu sprechen oder sich Hilfe zu holen, aus Angst, nicht ernst genommen zu werden, abgewertet zu werden oder als schwach zu gelten. Gerade Menschen mit professionellem Hintergrund erleben eine doppelte Scham. Sie glauben, es eigentlich besser wissen zu müssen und empfinden ihr Erleben als persönliches Versagen. In toxischen Beziehungen wird Scham gezielt verstärkt. Abwertung, Schuldumkehr und Lächerlichmachen führen dazu, dass sich Betroffene immer weiter zurückziehen. Aus schematherapeutischer Sicht ist Scham oft mit frühen Bindungserfahrungen verknüpft. Wer als Kind gelernt hat, dass eigene Gefühle oder Bedürfnisse falsch und nicht in Ordnung sind, ist als Erwachsener besonders anfällig für Scham in destruktiven Beziehungen. Und erst das offene Sprechen darüber, so wie Thomas es heute tut, kann helfen, die Scham zu entmachten und den Kreislauf zu durchbrechen. Ein weiterer Aspekt von Thomas' Geschichte ist, dass er die toxischen Muster trotz seiner therapeutischen Ausbildung erst spät erkannt hat. Und das ist kein Einzelfall. Selbst erfahrene Fachleute sind nicht davor geschützt, in eigenen Beziehungen die professionelle Distanz zu verlieren. In engen Bindungen werden alte Beziehungsmuster besonders aktiviert und das analytische Denken tritt manchmal in den Hintergrund. Die Erkenntnis, dass auch professionelle Kompetenz nicht vor emotionaler Verstrickung schützt, ist für viele Betroffene mit zusätzlicher Scham verbunden und das erschwert das Suchen nach Unterstützung. Thomas schildert auch, dass in der Paartherapie die eigentliche Beziehungsdynamik nicht erkannt wurde. Vielmehr gelang es seiner Partnerin, die Therapeutinnen für ihre Sichtweise einzunehmen. Ganz allgemein gesprochen und unabhängig von Thomas' Geschichte, narzisstisch geprägte PartnerInnen können sich in professionellen Settings besonders überzeugend präsentieren, während das eigentliche Opfer als problematisch dargestellt wird. Wird diese Manipulation nicht erkannt, verstärkt das oft die Scham und die Selbstzweifel des Betroffenen. Thomas' Geschichte macht deutlich, wie tiefgreifend Scham und alte Bindungsmuster das Erleben und Erkennen toxischer Beziehungen prägen. Und dass niemand davor gefeit ist, auch nicht mit therapeutischer Ausbildung. Wenn du dich in Thomas' Geschichte wiedererkennst, Scham ist keine Schwäche. Es ist nie zu spät, Unterstützung zu suchen und neue Wege zu gehen. Danke, dass du heute wieder zugehört hast und dich für die Geschichten von Menschen aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Erfahrungen genau die Menschen erreichen, die sie am dringendsten brauchen, also diejenigen, die noch in einer toxischen Beziehung stecken, gerade eine Trennung hinter sich haben oder mitten im Heilungsprozess sind, brauche ich deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen und abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So hilfst du mit, dass noch mehr Betroffene Zugang zu diesen wichtigen Geschichten und zur Unterstützung finden. Ganz besonders freue ich mich über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, und über eure Kommentare auf YouTube oder Spotify. Auch die E-Mails mit Lob, Anregungen und Kritik, die mich zum Podcast erreichen, bedeuten mir viel und ich freue mich über jede einzelne davon. Ganz vielen Dank dafür. Falls du zum ersten Mal dabei bist, ich bin Jennifer, Beraterin und Coach mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg, einzeln oder als Paar, und unterstütze sie dabei, toxische Beziehungsmuster zu erkennen, zu durchbrechen und neue Perspektiven zu entwickeln. Als Betroffene weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft dieser Weg sein kann. Ich weiß aber auch, dass Veränderung möglich ist. Wenn du unsicher bist, wie du deine eigene Situation einschätzen sollst, wie eine Trennung ablaufen könnte oder ob deine Beziehung von einer Paartherapie profitieren könnte, biete ich dir eine kostenfreie und professionelle Ersteinschätzung an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Buche dir gern deinen persönlichen Termin und wir sprechen unverbindlich über dein persönliches Anliegen. Und wenn du selbst deine Geschichte in diesem Podcast teilen möchtest, egal ob aus einer Partnerschaft, mit einem Elternteil, im beruflichen Kontext oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Und denk bitte daran, du bist nicht allein. Was du erlebst, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg daraus. Bis ganz bald, deine Jennifer.